Für die älteren Semester ist der Karl Albi jetzt ja kein Unbekannter. Ich mag mich erinnern, bereits in meinem Elternhaus, als ich Bub war, ist der Name Albi jetzt mit grossem Respekt gefallen. Aber für die Jüngeren ist er ein bisschen weniger bekannt. Und dass man diese Ungerechtigkeit ein bisschen ausgleichen kann, hat nämlich den jungen Gästen gesagt in der IG, kommt auch heute Morgen. Und sie haben gesagt, sie sind gekommen, einige. Schön, dass ihr da sind. Und darum möchte ich, dass ihr ein bisschen den Karl Albi jetzt auch persönlich kennenlernt, ihm drei eine kurze Fragen stellen. Die erste, ich kann es nicht verkneifen und ich halt gerne immer wieder fragen, Karl, wie bist du zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen? Er muss fair studieren, so lange her.
Ist ein lange her, ja. Also ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe den christlichen Glauben gewissermaßen mit der Muttermilch schon eingesogen. Habe mit 13 auch eine Kinderbekehrung erlebt, aber die hat nicht gehalten. Mit 17 habe ich einen Ausflug gemacht, weg von Jesus, und gesagt, jetzt will ich es mal ohne ihn probieren. 4 Jahre. 4 Jahre ohne Jesus. Im Nachhinein muss ich sagen, ich habe gemerkt, er ist immer da, aber ich kann ihn einfach nicht wollen. Und dann bin ich in Bütschwil im Hotel Sonne gsi. Ich war bei der SBB gsi, als damals hat man gesagt, ambulante Beamten. Und da haben sie mir die ganze Ostschweiz rübergeschickt. Darum in Bütschwil im Hotel Sonne. Mit 21 habe ich Gott gesagt, falls du mich jetzt noch willst, nach dem allem, was ich geleistet habe ohne dich, dann sollst du mein Leben ganz haben. Ich bin dort geknüllt vor meinem Bett, mag mich noch gut erinnern. Und habe gemerkt, er nimmt mich ernst. Und das war die entscheidende Wende gewesen dann. Ich habe von dort an dann wirklich mich nach ihm ausgerichtet, habe angefangen, die Bibel zu lesen, beten, fragen, was ist dein Weg für mich? 3 Monate später hat er mir dann gesagt, ich will dich nicht mehr wieder SBB, sondern im vollzeitlichen Dienst. Und dann ist eine Freundin im Weg gestanden, wo ich eine Freundschaft angefangen aufbauen mit ihr. Eine tolle Frau, gläubig, hat alles gestimmt, so nach meinen Vorstellungen. Und Gott hat gesagt, sie ist nicht die Richtige. Ich habe gesagt, mal, das ist sie. Und ich habe stundenlang gekämpft mit Gott. Und dann hat er mich behaftet bis eben Versprechen von Bütschwil. Hast du nicht gesagt, du willst mir folgen, egal was ich mache? Und dann habe ich schlussendlich den schweren Herzens die Freundschaft abgebrochen. Und als ich den Brief geschrieben habe, habe ich gewusst, jetzt geht es im vollzeitlichen Dienst. Und das war nochmal eine entscheidende Wende gewesen.
Und da möchte ich gerade einhängen mit der nächsten Frage. Du hast ja viele Dienstphasen und Dienstsituationen erlebt in deinem Leben mit allen Höchst und Tiefst, was dazu gehört. Könntest du uns einen kurzen Überblick geben von diesen Stationen?
Also ich bin dann 4 Jahre auf Rishona gewesen, zur Ausbildung, und habe mit Gott abgemacht, ich gehe zu Wycliffe in die Bibelübersetzung. Ich hätte gerne das Neue Testament übersetzt, irgendeine Sprache, wo es noch nicht gibt. Falls du nicht einverstanden bist, möchte ich mir einen Knebel zwischen die Beine rühren. Und ich habe 4 Versuche, mich ins Ausland abzusetzen. 4 Versuche. Und jedes Mal hat Gott Nein gesagt. Es ist ein gewisser Schmerz in meiner Biografie. Ich wäre gern Bibelübersetzer geworden. Aber Gott hat es anders wollen. Ich bin dann zuerst Jugendsekretär gewesen von Rishona. Nachher habe ich die CFA gegründet, Christus für alle, wo wir die ganze Schweiz durchgekämmt haben, von Haus zu Haus. Und dann ist eine Anfrage vom Ländli in Oberäger. Ich weiß nicht, wer das Ländli kennt. Das ist ein Kurhaus. Und hat einen Haufen Diakonissen gehabt damals noch. Sie hat gesagt, ob ich nicht die Leiter werden dort. Und ich habe nicht wollen. Ich bin ein Pionier vom Typ her, immer etwas Neues. Und Diakonissen haben nicht mehr so einen pionierhaften Eindruck gemacht. Und dann habe ich gefunden, nein, das mache ich nicht. Habe abgesagt im Ländli. Und die haben die Absage nicht ernst genommen. Sind noch mal gekommen, nach ein paar Wochen. Sie haben einfach immer noch den Eindruck, ich wäre der Richtige. Und dann in einem Erlebnis am Morgen früh beim Bibellesen. Ich bin nicht einer, der Bibelstellen sucht, die passen, sondern einfach fortlaufend. 4. Mose 27. Hat Gott so klar geredet, du gehst. Und es sind meine 8 schönsten Jahre geworden im Ländli. Wir haben sehr viel Neues gewagt. Ein bisschen einen Aufbruch erlebt. Und haben wollen eine Schule aufbauen für Diakonie. Nicht für Diakonissen, sondern für Diakonie. Und mit in diesem Aufbau innen ist die Anfrage von Rishona, ob ich nicht Leiter werden vom Rishona-Werk. Und dort habe ich auch abgesagt. 11 Monate gegen diese Anfrage gekämpft. Ich wollte doch nicht, ich wollte jetzt im Ländl bleiben. Und nach 11 Monaten habe ich wieder die Waffen strecken, die Gott dann eindeutig geführt hat. Dann war ich 10 Jahre Direktor auf Rishona. Ich habe aber von Anfang an gesagt, mit 60 gehe ich nochmal. Dann braucht es einen Jüngeren, einen, der neue Ideen bringt und so. Und dann in meinen letzten 6 Jahren habe ich in der FEG Wetzikon verbracht als Pastor dort. Schlussprüfung war. Ich habe gedacht, es gibt so noch ein Sahnehäubchen, sagt man dem, noch einen schönen Abschluss. Du kannst denken, gemeint mit 450 Gottesdienstbesuchern. Hat mich bis an die Grenzen gefordert von meiner Belastbarkeit. Und habe mal wieder vorher aufhören. Und wenn ich dort nicht meine Frau gehabt hätte, dann hätte ich alle vorher aufgehört. Sie ist vor 20 Jahren fast gestorben, meine Frau. Die hat Krebs gehabt. Die Ärzte haben sie aufgegeben, gesagt, noch ein paar Monate und dann wird sie nicht mehr da sein. Und der Herr hat das Wunder da, sie lebt noch. Und sie hat mich dort gehalten, dass wir durchgehalten haben.
Umso schöner, dass du heute in einen FEG gekommen bist, wieder zum Predigen. Noch die letzte Frage, du bist jetzt im Ruhestand schon länger, wohnst in Schaffhausen. Wie sieht so ein Alltag aus in deinem Ruhestand? Was macht man da so? Wenn man so aktiv war früher noch.
Also ich hatte ein Stressprogramm gehabt, was nicht mehr schön war. Also ich hatte viel Referat, Seniorennachmittag und am Sonntag immer irgendwo nach Hause predigen. Das war eine Stresszeit bis zum Herzinfarkt. Letzten September hatte ich einen Herzinfarkt. Aus einer Stresssituation heraus. Und als ich so auf dem Schragen gelegen bin, da wo aus, und nicht gewusst habe, überlebe ich es überhaupt, habe ich zum Herrn gesagt, ist jetzt das der Schluss von meinem Leben? Wolltest du mich jetzt zu dir holen? Und dann ist eine riesige Freude und ein tiefer Frieden in mein Herz hineingekommen. Und ich bin, wie man sieht, noch mal davor gekommen. Habe einen Stent bekommen und muss ein bisschen mehr Medikamente nehmen als früher. Aber ich darf noch leben. Aber die Ärzte haben gesagt, wenn sie in dem Stil weiterfahren wie bisher, dann leben sie nicht mehr lange. Sie müssen jetzt umstellen. Und dann habe ich umgestellt. Und das wäre jetzt die Antwort auf deine Frage. Ich habe gesagt, unter der Woche mache ich keine Dienste mehr. Nur am Sonntag. Also wenn jetzt jemand anfragt, könntest du einen Seniorennachmittag machen, dann sage ich, nein, ich mache das nicht mehr. Und das hat jetzt das Leben enorm entlastet. Jetzt habe ich plötzlich Zeit. Zeit zum Wandern, ich muss jeden Tag eine halbe Stunde bis eine Stunde gehen laufen. Zeit zum Bibellesen, zum Beten. Also es ist eine schöne Zeit jetzt, wo ich drin bin. Und einfach am Sonntag predigen, das möchte ich noch gerne. Und habe auch den Kardiologen gefragt, darf ich noch predigen? Und dann sagt er, mal, das können Sie. Eine geistige Tätigkeit fordert nicht so stark wie eine körperliche. Machen Sie das noch ruhig. Und jetzt bin ich fast jeden Sonntag irgendwo. Und predigen, und es ist ein riesiges Geschenk für mich, dass der Herr noch mal etwas zugeleitet hat. Wie lange, weiß ich nicht.
Danke vielmals. Wir sind ganz gespannt, was wir jetzt denn dürfen hören vom Prediger. Aber vorher möchte ich gerne noch für dich, Karl, und auch für uns noch beten.
Ja, ich habe ein gefährliches Thema mitgebracht. Die ideale Gemeinde. Könnte ja sein, dass der Prediger, der Matthias, mir geklagt hat über die Gemeinde. Und ich habe gedacht, denen muss ich, glaube ich, mal ein bisschen unterführen. Einfach damit es kein Missverständnis gibt. Das ist nicht der Fall. Der Matthias ist mit Freude da, ist glücklich in Thayingen und hat sehr positiv geredet von der Gemeinde. Und vielleicht ist auch das der Grund. Vielleicht sind sie näher an einer idealen Gemeinde. Und wäre ja schön. Mein erster Punkt heisst nämlich, wo ist die ideale Gemeinde? Dort will ich hin. Ich habe ja durch meine Berufswechsel ein paar Mal eine Gemeinde wechseln. Nicht, weil es mir nicht mehr gefallen hat am alten Ort, sondern weil Gott einfach gesagt hat, jetzt suche weiter. Am Anfang, wenn ich in eine neue Gemeinde gekommen bin, habe ich immer den Eindruck gehabt, jetzt habe ich sie gefunden. Super, wie die miteinander umgehen, wie die einander lieb haben. Nach 2 Jahren fängt es an zu bröckeln. Und jetzt sind wir 9 Jahre in Schaffhausen und gehen dort in Kishona im Heuberg. Da hat man ein bisschen Mödel von den Einzelnen kennengelernt. Man weiss, wo müsste ich eher einen Bogen drum machen. Weil der immer kommt, immer mit dem Gleichen, immer jammern. Die ideale Gemeinde. Ich möchte Ihnen gerne die ideale Gemeinde vorstellen. Die hat es nämlich gegeben. Und zwar in der Apostelgeschichte. Wir haben wunderschöne Zeugnisse von der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte. Wirklich eine ideale Gemeinde. Ich habe ein paar Stellen da rausgeschrieben. Apostelgeschichte 2, das ist unmittelbar nach Pfingsten gsi, heisst doch von dieser Gemeinde. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Ein bisschen weiter unten heisst, sie waren ein Herz und eine Seele. Und ein bisschen weiter unten heisst, sie haben sich täglich getroffen. Sich das mal vorstellen, Effige Thayingen. Jeden Tag eine Versammlung und der Saal ist voll. Und dann sind sie nicht nur täglich zusammen gewesen, sondern noch einmütig. Das ist eine Kunst. So einmal eine Stunde im gleichen Saal sitzen und die gleichen Lieder singen, das geht ja noch. Aber dann täglich einmütig. Und eben keinen Bogen machen um die Schwierigen. Das bringen wir normalerweise nicht fertig. Es ist dann weitergegangen, Kapitel 4. Alle in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele. Ich weiß nicht, ob das auf ihre Gemeinde zutrifft. Ein Herz und eine Seele, gleiche Ziel, gleiche Interesse, gleiche Liebe. Es ist wunderschön gewesen in dieser Gemeinde. In dieser Gemeinde hätte ich wirklich gern gelebt. Und die Einheit, die hat Auswirkungen gehabt. Jede Einheit hat Auswirkungen. Eine Gemeinde, wo eins ist, ein Herz und eine Seele, die wächst. Garantiert. Und so auch die Gemeinde der Apostelgeschichte. Sie wuchs mit jedem Tag. Und ich habe mal die Zahlen, die in der Apostelgeschichte genannt werden, aufgeschrieben. Die kleinste Zahl, die in der Apostelgeschichte vorkommt, ist in Apostelgeschichte 1, Vers 13, Zahl 11. Da sind die Jünger ohne den Judas beieinander. Der Judas hat sich das Leben genommen, nachdem er Jesus verraten hat, sind sie zusammen zum Gebet. Dann kommt eine zweite Zahl in Kapitel 1, Apostelgeschichte 1, Vers 15, 120. Sind dort zusammen gewesen, sind also nicht nur die Jünger oder Apostel, sondern eine Schar von etwa 120 Leuten, zum miteinander Betten. Und das ist die Schar, die dann auch Pfingsten erlebt hat. Während dem Betten ist an Pfingsten plötzlich der Heilige Geist gekommen und hat sie erfüllt. Die dritte Zahl, die wir haben in der Apostelgeschichte, ist Apostelgeschichte 2, Vers 41. Das ist nach der Predigt von Petrus. 3000. 3000, die zum Glauben sind. Matthias, das wünscht er mal. Predigen und Hunderte oder Tausende kommen zum Glauben. Also ich kenne keine Gemeinde in der Schweiz, die das erlebt. In Wetzikon, wo ich eben die FEG noch geleitet habe, die haben in den 70er Jahren eine Erweckung erlebt. Stark beeinflusst von den PALS-Evangelisationen damals. Die Gemeinde ist von 100 auf 600 angewachsen, aus allen Nähten platzt und man musste Häuser bauen. Zwei grosse Häuser sind entstanden für etwa 12 Millionen Franken, damit alle Platz haben. Wenn man 20 Jahre oder 30 nach einer Erweckung in eine Gemeinde kommt, dann hat man es schwer. Die Alten haben geträumt von dieser Erweckung, ja, damals. Und dann hat es richtig Kämpfe gegeben. Die einen haben gesagt, die Gemeinde ist zu wenig charismatisch. Und die anderen haben gesagt, die Gemeinde ist zu charismatisch. Und dann haben sie angefangen zu streiten miteinander. Und viele haben die Gemeinde verloren. Und als ich gekommen bin, wie gesagt, 450 Gottesdienstbesucher. Das ist eine schöne Zahl, aber es sind nicht 3000. Es hat einzelne Gemeinden, und ich könnte Namen nennen, werde es nicht machen, einzelne Gemeinden in der Schweiz, die wachsen. Aber wenn man genau hinschaut, wachsen sie normalerweise auf Kosten von anderen Gemeinden. Unzufriedene aus Gemeinden kommen dann und bleiben, solange es gefällt. Und dann gehen sie wieder. Dann gibt es noch eine vierte Zahl, Apostelgeschichte 4, Vers 4, Zahl 5000. Nachher haben wir keine Zahlen mehr. Aber auf ein phänomenales Wachstum. Ein Wachstum, wie man sich eigentlich wünschte. Und zwar nicht nur, damit die FEG Taingen gross wird, sondern damit viele Menschen gerettet werden. Es gibt so viele in dieser Gegend, die Jesus nicht kennen. Und die müssen doch gerettet werden. Und darum kann keine Zahl zu gross sein. Eine ideale Gemeinde. Man würde meinen, so sollte es eigentlich immer sein. Und ich muss sie mitnehmen, weg von einer Illusion. Die Situation, wie wir sie hatten in den ersten 3, 4 Kapiteln von der Apostelgeschichte, die lässt sich nicht durchhalten. In keiner Gemeinde. Und darum habe ich die Predigt mitgebracht, ein bisschen als Trostpredigt. Es gibt keine Gemeinde, die nicht durch massive Krisen durch muss. Ich habe einmal eine Zeichnung gemacht über die 5 verschiedenen Phasen von einer zwischenmenschlichen Beziehung. Das kann eine Freundschaft sein. Das kann eine Ehe, die sich anbahnt und dann wird, kann das sein. Es kann irgendeine zwischenmenschliche Beziehung werden. Zwei Menschen, die sich kennenlernen. Phase Nummer 1 ist die Phase zueinander. Man lernt einander kennen und findet der oder die, die hat noch glatte Idee. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen weiter bohren. Man hat Interesse, mit dem Menschen zusammen zu sein. Weil man merkt, die Gespräche mit ihm, die bereichern mich. Das ist Phase Nummer 1. Aus dieser Phase wird normalerweise die Phase des Miteinander. Und vielleicht tue ich jetzt mal ein bisschen zurückblenden an ihre Verlobungszeit. Falls sie geheiratet sind oder sie sind. Verlobungszeit, so Flitterwochenzeit, die Phase, wo die Zeit einem immer davonläuft. Man möchte so gern stundenlang mit dem Menschen zusammen sein. So viele Themen, die wir haben. Meine Frau, also jetzt Frau, die ist Lehrerin in Bernbiet. Ich bin am Genfersee in der Jugendarbeit gsi. Man hat nicht viel gesehen. E-Mail hat es noch nicht gegeben, SMS sowieso nicht. Nichts. Höchstens telefonieren. Wir haben uns vielleicht alle 14 Tage mal gesehen. Für mich war der Moment immer der grosse Moment, gewesen, wenn ich ihr Auto gehört habe, der Terco. Und der Schmetter ist immer am Sonntagabend gekommen, wenn sie wieder gehen musste. Die Zeit, wo man unheimlich viel einander zu erzählen hat. Das ist die Zeit, wo die Urgemeinde in den ersten vier Kapiteln hatte. Wunderschön, ein Herz und eine Seele. Leider bleibt es nicht bei dieser Phase, sondern irgendwann kommt es zum Nebeneinander. Auch in einer Ehe. Man geht noch den gleichen Weg, man wohnt noch in der gleichen Wohnung, aber man hat einander nicht mehr viel zu sagen. Das Leben ist gewöhnlich geworden. Man sagt, das verflixte siebte Jahr sei schwierig. Bei unserer Ehe war es ein Jahr verschoben. Das achte Jahr, das 15. und das 22. sind unheimlich schwierige Jahre gewesen. Nicht, dass wir einander verschlagen hätten oder irgendetwas. Wir haben einfach einander nicht mehr zu sagen gehabt. Kein Thema mehr. Man ist da gesessen, am Tisch, zum Morgen, zum Mittag, zum Abend. Ja, was sollen wir jetzt reden? Das ist noch schwierig. Zum Glück ist es heute nicht mehr so. Es ist wieder ein Frühling gekommen nachher. Aber so Zeiten gibt es. Zeiten vom Nebeneinander. Sehr oft gibt es dann die Phase vom Auseinander, dass man sich trennt, dass man nichts mehr wissen will voneinander, bis hin zur Phase vom Gegeneinander. Wie viele haben sich im letzten Jahr in der Schweiz verschossen aus Eheproblem, Beziehungsproblem? Der heikelste Punkt in dieser ganzen Beziehung, das ist der da. Was mache ich, wenn es erst mal klopft? Wenn ich junge Paar traue, jetzt sind wir wieder so Ehevorbereitungsgespräch, wenn ich ein junges Paar traue, dann ist also eine von meinen Kardinalfragen, haben wir schon Krach gehabt miteinander? Und wie haben wir das gelöst? Ich würde kein Paar trauen, das nicht schon mal Krach gehabt zusammen. Das muss man lernen. Man muss lernen, streiten miteinander. Und man muss lernen, sich versöhnen. Wir haben als Christen haben wir drei Angebote in so heiklen Situationen. Drei Angebote, die Gott uns gegeben hat. Der späteste Zeitpunkt, wo ich meinen Zorn muss begraben muss, ist der Sonnenuntergang. Ja, wenn das nur so einfach wäre. Heute hat sie mich verrückt gemacht. Die muss ja nicht meinen. Ich kann ein furchtbarer Bock sein. Würde man mir fast nicht glauben, wenn ich so predige. Wenn meine Frau und ich Krach hatten, dann nachher ist sie immer so zu 90% schuld gewesen. Ich habe ja nur die Zeitung gelesen. Aber sie ist explodiert. Und dann sind wir ins Bett. Ich hätte schlafen können, wenn es hätte müssen sein. Aber meine Frau hat das Küsse hineingeprägt. Und bis ich nur bereit war, zu einem vernünftigen Gespräch, jetzt manchmal eine Stunde braucht oder noch länger. Sie ist ja schuld, ich nicht. Und schlussendlich haben wir angefangen, vernünftig miteinander zu reden. Das hat Nachtstunden gekostet, aber hat unsere Ehe gerettet. Und am Schluss habe ich gemerkt, ich muss, glaube ich, etwa 80% von der Schuld auf mich nehmen. Ich habe sie gereizt. Ich hätte mich sollen um Kind kümmern und nicht um Zeitung. Sie hatte den ganzen Tag Kind gehabt und ich froh, dass ich endlich heimgekommen bin zu Abend, dass ich einmal ein bisschen schaue. Aber mir ist die Zeitung wichtiger gewesen. Man sollte nicht zu lange warten mit dem Begraben vom Zorn. Der zweite Tipp, wo Jesus gesagt hat in der Bergpredigt, ich tue den ersten Schritt, nicht der andere, ich. Ja, der andere ist schuld. Also das Mal ist es jetzt eindeutig, er hat mich angefahren. Spielt für Jesus keine Rolle. Wenn du am Opfern bist und dir kommt ein Bruder in den Sinn, der etwas gegen dich hat, dann hör auf opfern und geh zu ihm und versöhne dich mit ihm. Nicht der andere muss kommen. Wenn er dann endlich kommt, dann vergib ihm schon, aber nicht so. Was habe ich schon schwierige Gänge unter die Füße genommen oder unter die Räder? Um Sachen wieder zu ordnen, die falsch gelaufen sind. Das ist eine meiner wichtigsten Aufgaben im Ruhestand. Beziehungen, die kaputt gegangen sind im Laufe meines Dienstlebens, wieder zu ordnen. Ich habe schon lange Reisen auf mich genommen, um den Menschen wieder zu sehen, ihm in die Augen zu schauen, mit ihm zu reden. Und es tut gut. Ob es dem anderen gut tut, ist nicht meine Sache. Aber mir tut es gut. Ich merke plötzlich, ist eine Last weg. Ich bin nicht immer gut weggekommen aus diesen Gesprächen. Manchmal bin ich so klein raus, weil der andere mir die Leviten verlesen hat. Schade doch nicht. Wenn du mich demütigst, machst du mich gross, hat David gebetet. Und das Dritte, heilig, auch von ganz schwierigen Beziehungen ist möglich, aber wir brauchen Hilfe von außen. Und wenn ich außen sage, dann meine ich von oben. Wie sagt der Johannes in seinem ersten Brief, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und dann kommt kein Punkt, sondern dann kommt es und. Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Untugend. Es gibt keine Gemeinschaft ohne Vergebung. Und das habe ich allerdings gelernt in unseren 46 Jahren Ehe. Ich warte nicht mehr so lange wie früher. Ich sage schneller als früher, du tut mir leid. Und es befreit. Wenn ist aber ein Konflikt, Konflikt, das Wort Konflikt kommt von Konfligere. Das heißt zusammenprallen, zusammenstoßen, aneinander geraten, kämpfen. Das kennen wir. Das ist ein Konflikt. Man schiesst zusammen und lässt einander leviten. Aber, und das ist meine Überraschung gewesen, im Duden habe ich das gefunden, heißt auch zusammenkommen, vereinigen, zusammenhalten. Das wäre dann positiv. Ich habe Matthias gefragt, ob er mir zwei Weingläser parat machen könnte. Ich bin in einem Kreis von 7 Brüdern, wo wir uns regelmäßig treffen, zu intensivem Austausch. Und ich so auch viel Seelsorge schon erlebt habe. Ganz ein toller Kreis von Leitern, ehemaligen Leitern. Und wenn wir uns treffen, dann gehen wir mal auf eins Mittagessen und trinken ein Gläschen Wein. Dann haben wir an einem Mittagessen angestoßen. Und dann sagte Samuel Pfeiffer, der Leiter von der Sonnenhalde oder ehemalige Sonnenhalde in Riechen, wo wir angestoßen haben, das war jetzt das Kleinhirn gewesen. Wie bitte? Kleinhirn. Was soll jetzt das Wein trinken mit dem Kleinhirn zu tun haben? Höchstens, wenn ich mir so klar denken kann. Er sagt, das Kleinhirn schätzt Distanz und Geschwindigkeit ab, damit es nicht Scherben gibt. Hochinteressant für mich. Wir haben da hinten im Hirn haben wir ein Organ, wo das kann. Wenn Sie sich das mal vorstellen, wenn wir das nicht hätten, zack, und der Wein ist fertig, das hast du vergessen. Jetzt hat Gott da hinten ein Organ geschaffen, das uns hilft, Distanz abzuschätzen und Geschwindigkeit. Und dann tönt es wunderschön. Ein Konflikt lebt von nicht abgeschätzter Geschwindigkeit. Ich weiß doch schon, was sie das nächste Mal wird Antwort geben, wenn ich ihr etwas am Kopf rühre. Der Arno Backhaus, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, das ist ein christlicher Liedermacher, der ist 43 Jahre Kurate. Der sagt, oft haben wir Angst vor Konflikten, dabei sind sie ein Zeichen dafür, dass eine Beziehung intensiver wird. Also mehr in die Tiefe geht. Nehmen Sie das für Ihre Ehe, wenn Sie Kurator sind. Nehmen Sie es aber auch für Gemeinde. Eine Gemeinde hat auch so Phasen. Phasen, wo es gut geht, wo es wunderschön ist. Und dann wieder Phasen, wo es sehr schwierig geworden ist. Und darum habe ich im zweiten Teil die vier klassischen Konflikte mir notiert, was es schon in der Apostelgeschichte gibt und wo immer noch in der Gemeinde Jesu von heute vorkommt. Ich möchte die vier klassischen Konflikte schnell durchgehen. Der erste Konflikt war in Kapitel 6. Unzufriedenheit mit der Leitung. Wenn Sie das grüne Blatt bekommen haben beim Eingang, dort haben Sie die vier Konflikte unten dran geschrieben auf der Seite 1. Dann müssen Sie nicht alles mitschreiben. Heimliche Unzufriedenheit mit der Leitung. In Kapitel 6 von der Apostelgeschichte haben wir den Fall. Und zwar in dem wunderschönen Gemeindegebilde, Urgemeinde, wo alle ein Herz und eine Seele sind, sind es plötzlich nicht mehr gewesen. Es heißt dort in Apostelgeschichte 6, Vers 1, ein Murmeln entstand in der Gemeinde. Ein Murmeln oder ein Murren. Und zwar geht es heute um Witwen, die versorgt worden sind von der Gemeinde. In der Gemeinde Jesu war die Regel, wenn eine Witwe Kind hat, dann soll ein Kind für die Witwe schauen. Man hat ja keine AHV gehabt damals. Dann soll ein Kind für die Witwe schauen. Wenn eine Witwe aber kein Kind hat, dann soll die Gemeinde für die Witwe schauen. Und jetzt hat es zwei Gruppen von Witwen gehabt. Die einen haben eine grosse Lobby gehabt und die anderen eine sehr kleine. Die jüdischen Witwen, die sind gut versorgt worden. Die haben viel gehabt, wofür sie geschaut haben. Und dann hat es griechische Witwen gehabt, also die aus dem Heidentum zum Glauben gekommen sind. Die haben fast niemand gehabt, wo sie unterstützt haben. Das müssen Sie mal das vorstellen. Es ist Verteilung von den Lebensmitteln. Die einen kommen einen Haufen über und die anderen fast nichts. Ja, die sollen selbstlos sein. Heisst doch auch in der Bibel. Man soll nicht dauernd nur für uns schauen. Es geht nicht. Es geht nicht. Wir sind Menschen. Wir sind Menschen mit Bedürfnis, Menschen mit Augen, Menschen mit dem Wunsch nach Gerechtigkeit. Und jetzt sieht man das. Und das kann nicht gut gehen. Interessant ist, dass der Konflikt nicht offen ausgetragen worden ist, sondern es hat ein Murren gegeben hintenrum. Und das ist ja sehr oft in der Gemeinde der Fall. Man murrt so heimlich. Man sucht Anhänger für seine Theorie. Und das bremst. Wo das der Apostel zu Ohren gekommen ist, es ist Unzufriedenheit da, was machen sie? Sie machen es öffentlich. Sie bringen den Konflikt auf den Tisch, nicht unter den Teppich, sondern auf den Tisch und sagen, irgendetwas stimmt nicht mehr bei uns. Was ist los? Und dann hat man angefangen, über das Thema zu diskutieren. Und sie haben schlussendlich eine neue Leitungsebene eingezogen. Nicht nur die 12 Apostel, und da ist gemeint, sondern 7, die für Soziale zuständig sind. Und gemeint ist gewachsen. Das ist der erste Konflikt. Da kommt die Unzufriedenheit mit der Leitung. Vermutlich gibt es das da auch. Wir haben jetzt einen neuen Prediger seit 2 Jahren. Jetzt macht er einen Haufen Neues. Hey, nochmal, jetzt haben wir es so schön gehabt. So schön ruhig und jetzt kommt der und will immer wieder Neues machen. Das gibt Unruhe. Dass eine Orgel plötzlich außer Betrieb gesetzt wird. Boah, hätte sie sollen hören. Wir brauchen die Orgel. Das ist ein Instrument, das Gott gesegnet hat und weiß ich was alles. Unzufriedenheit mit der Leitung, die muss thematisiert werden. Es braucht Ventile in der Gemeinde. Auf den Tisch und Lösungen gemeinsam suchen. Das ist der erste Konflikt. Der zweite Konflikt, das ist der Konflikt zwischen konservativ und progressiv. Der Petrus, an sich kein Progressiver. Das will ich sehr deutlich sagen. Der Petrus war ein Konservativer. Wir sehen das aus einer Geschichte in Galater 2. Er war einer, der nicht mutig jetzt immer wieder Neues entdeckt hat, sondern lieber das Bestehende bewahrt hätte. Und der Petrus wird von Gott gezwungen, er soll progressiv sein. Gott hat ihm gesagt, gang von Joppe nach Caesarea. Dort wirst du sehen, dort hast du einen Auftrag. Damit der Petrus begreift, was jetzt abläuft, hat ihm Gott eine Vision gegeben. Hat ein Tuch abgelassen vom Himmel zu ihm mit unreinen Tieren, die ein Jude nicht hätte dürfen essen. Und dann ist eine Stimme gekommen und gesagt, Schlacht und iss. Sagt der Petrus, aber nicht ich. Ich bin ein treuer Jude im Fall, ich esse das nicht. Und dann kommt die Stimme nochmal und sagt, was Gott gereinigt hat, das sagst du nicht unrein. Er geht auf Caesarea. In Caesarea findet er einen Hauptmann, einen römischen Hauptmann, also einen Heid, wo eine ganze Versammlung in seinem Haus hat und wartet auf den Petrus, damit er das Evangelium sagt. Ein Jude hätte das nicht dürfen. Juden haben nicht dürfen ins Haus von einem Heid rein. Das darf man nicht. Und der Petrus schaltet, drum das durch. Ich muss predigen. Und er predigt, und wenn er predigt, kommt der Heilige Geist und die Menschen kommen zum Glauben. Eine riesige Freude in Caesarea. Petrus geht voller Freude zurück auf Jerusalem. Und will erzählen, was jetzt passiert ist. Ein Wunder ist passiert, sogar die Heiden. Aber wo er heimkommt auf Jerusalem, merkt er, die Luft ist zum Abstechen. Das Gerücht ist schneller als Petrus. Schneller auf Jerusalem. Und die Juden in Jerusalem haben ihn kritisiert. Du bist zu Heiden gegangen. Das darf man nicht. Was macht der Petrus? Was fällt euch eigentlich ein? Ich bin der Chef da. Macht er nicht. Er hat Brüder mitgenommen, weil er gemerkt hat, jetzt könnte es heikel werden. Brüder, die das Wunder miterlebt haben, hat er mitgenommen nach Jerusalem und sie haben einfach erzählt, was Gott da hat. Und am Schluss von Kapitel 11 Apostelgeschichte heißt, sie lobten Gott. Sie haben gemerkt, da steckt Gott dahinter. Das war der zweite Konflikt. Wunderschön, wenn man es so lösen kann, dass nachher alle einstimmen ins Lob Gottes. Konflikt Nummer 3, unterschiedliche Lehrauffassungen. Paulus und der Barnabas, die haben evangelisiert unter den Heiden und viele sind zum Glauben gekommen und dann hat er sie getauft und ist fröhlich wieder zurück auf Antiochien, wo er ausgesendet worden ist und hat erzählt, sogar die Heiden haben das Evangelium angenommen. Und dann hat es Leute in dieser Gemeinde, nein, nicht in der Gemeinde, sondern von außen Juden gekommen, die gesagt haben, Paulus, du hast deine Kompetenzen überschritten, bevor ein Heid darf getauft werden, bevor er gläubig wird und getauft wird, muss er beschnitten werden. Das ist der Weg für die Juden. Zum Glauben kommen heisst, beschnitten werden und dann kann er dann schon in die Gemeinde Jesu kommen. So haben sie geredet. Und die haben einen riesen Krach in Antiochien. So viel Krach, dass sie überfordert waren. Sie haben gesagt, wir müssen jemanden auf Jerusalem schicken. Das können wir nicht lösen in Antioche. Wir schicken eine Delegation auf Jerusalem, die sollen dort oben streiten. Und sie haben lang gestritten in Jerusalem. Dürfen Heid im Schnellzug zum Glauben kommen? Oder muss er zuerst Jude werden? Das ist die entscheidende Frage in Apostelgeschichte 15. Und sie haben sich schlussendlich gefunden. Ein Heid muss nicht beschnitten werden, damit er gläubig werden kann. Ein Durchbruch war das. Ein Durchbruch. Und sie haben sich gefunden und sie haben einen schriftlichen Beschluss gefasst. Es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen, Folgendes bekannt zu machen. Ihr Heide, ihr müsst euch nicht beschneiden lassen. Wunderschön. Auch da ein sehr schönes Beispiel. Der vierte Konflikt ist nicht so schön, weil er kein Happy End hat. Das ist der Konflikt zwischen zwei starken Führerpersönlichkeiten. Paulus und Barnabas. Zwei Evangelisten, zwei Missionare mit Herzblut, die haben das Beste gegeben, was sie haben können. Und kommen Krach über. Bevor sie auf die zweite Missionsreise wollen, kommen sie Krach über miteinander. Auf der ersten Missionsreise ist ein Junge mitmarschiert. Der hat Johannes Markus geheißen. Der ist mitmarschiert und wo sie in Perge sind, das ist in der heutigen Türkei, in Perge sind, ich weiß nicht, wer schon in Perge war, eine grosse Ruinenstadt heute. Aber hinter Perge geht steil drauf aufs anatolische Hochland. Vermutlich ist das dem jungen Mann zu viel gewesen. Und als er die Berge gesehen hat, hat er gesagt, Ade, ich gehe heim. Geht heim, lässt die beiden im Stich. Und wo sie auf die zweite Missionsreise sagt der Barnabas zum Paulus, du, wir nehmen den nochmal mit. Der Johannes Markus, ohne mich, der kommt nicht mit. Der soll sich zuerst bewähren. Moll. Typisch Barnabas, nein, gib ihm doch nochmal eine Chance. Kann doch jedem Jungen passieren, dass er einmal einen Blitzentschluss trifft, den er später bereut. Paulus sagt, gibt es nicht bei mir. Und die beiden haben so zünftig gestritten, dass sie sich haben müssen trennen. Und, darum sage ich, das ist schwierig an diesem Konflikt. Wir haben kein Happy End. Wir lesen keinen Satz davon, dass sich der Barnabas und der Paulus versöhnt haben. Wir lesen später, dass der Johannes Markus Mitarbeiter geworden ist von Paulus. Das lesen wir später in dem Brief. Aber sonst lesen wir nichts von Versöhnung. Der Barnabas, der ist auf Zypern. Und wenn man Zypern besucht, dann kommt man dort interessante Geschichten über den, der das Leben lang noch dort gewirkt hat in Zypern, viele Gemeinden gegründet. Aber von Barnabas hören wir in der ganzen Fortsetzung der Bibel nichts mehr. Weg vom Fenster. Was machen wir in solchen schwierigen Situationen? Ich habe ein wunderschönes Zitat mitgebracht vom Sören Kierkegaard. Es ist ein bisschen kompliziert. Er war Philosoph und darum ist es ein bisschen kompliziert, aber ich will es gleich lesen. O du unendliche Liebe, die nie aufgehört hat, alle Zeit liebreich auszuhalten mit mir. Wenn ich schlafe, wachst du. Und wenn ich wachend mich irre, so machst du selbst den Irrtum zu dem noch besseren, als das Richtige gewesen wäre. Wenn Sie den Satz kapieren. so machst du selbst den Irrtum zu dem noch besseren, als das Richtige gewesen wäre. Und ich habe mich bloß zu verwundern über dich, unendliche Liebe. Das heißt doch mit anderen Worten, Gott kann auch aus unserem Mist noch mal etwas Gutes machen. Aus all dem, was ich falsch gemacht habe, ich kann Ihnen garantieren, wenn man 10 Jahre sich schon kleidet, dann geht das nicht ohne Fehler. Was habe ich falsch gemacht? Später würde man sagen, ja, hätte ich das gewusst, dann hätte ich es anders gemacht. Aber ich bin im Vertrauen auf Gott gegangen, dass er selbst das, was ich nicht gut gemacht habe, brauchen kann zum noch Besseren. Das ist Evangelium für Leute, die knaggen an ihrer Vergangenheit. Wo Sachen mit sich tragen, wo plagen. Gott kann aus dem, was ich falsch gemacht habe, noch etwas viel Besseres machen. Kommen wir zum Schluss, Zusammenfassung. Was heisst jetzt das alles, was ich Ihnen habe will sagen heute Morgen? Das Erste, unsere Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Einheit ist nicht ein Hobby für eine Gemeinde Jesu. Wenn die FG Taingen will Auswirkungen haben, Ausstrahlungen in die Gegend, dann geht das nicht ohne immer wieder um Einheit ringen. Das geht nicht. Und wenn wir nicht eins sind, dann machen wir ein negatives Zeugnis. Das spricht sich auch um. Streit spricht sich um. Hast du schon gehört, was in der Gemeinde passiert ist? Unsere Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr eins sind, so wie ich mit dem Vater, hat Jesus gesagt. Zusammenfassung Nummer 2, die ideale Gemeinde gibt es nicht. Ich bin gespannt auf die Herrlichkeit, auf die Ewigkeit. Wie es dann wird sein, wenn wir nicht mehr sündigen können. Wenn wir nicht mehr anfahren können. Wenn es kein Neid mehr gibt. Wow, das ist dann diese Ideale. Auf das freue ich mich riesig. Aber da auf dieser Welt gibt es es noch nicht. Die optimale Gemeinde rechnet mit Differenzen. Das gilt auch für die FG Taingen. Es wird wieder Differenzen geben. Es wird wieder Krach geben. Auf dem Höhepunkt von unserem Konflikt in Wetziken, wo ich eben aufhören wollte, 2 Jahre vor der Pensionierung, da sagt mir doch ein 80-Jähriger, der inzwischen gestorben ist, wo in der Gemeindeleitung war, ja, so Konflikte haben wir schon Menge gehabt. Aber nach diesem Konflikt ist es immer wieder aufwärts gegangen. Das war Balsam für meine Seele. Es gehört dazu. Wir sind Menschen. Und der alte Mensch, der ist halt doch noch da. Auch wenn wir eine neue Kreatur sind. Hat der Luther gesagt. Er wollte den alten Mensch versäufen. Aber das Luder kann schwimmen. Die ideale Gemeinde ist keine konfliktfreie Gemeinde, sondern eine konfliktlösende Gemeinde. Das ist die ideale Gemeinde. Verlieren wir den Mut nicht, auch in schwierigen Situationen. Und halten wir zu dieser Gemeinde, auch wenn es schwierig wird manchmal. Ich will noch beten. Danke vielmals, lieber Herr, für deine Geduld mit uns. Mit uns als Einzelne und mit uns als Gemeinde. Herr, du hättest den Bettel doch schon lange können hinrühren. In all den Enttäuschungen, die wir dir bereiten. Du hast es nicht gemacht. Du gibst uns wieder eine Chance. Du gibst uns neu deine Liebe. Du gibst uns neu deine Kraft. Danke vielmals. Ich bitte dich für die, die jetzt den ersten Schritt tun in unserer Mitte. Gib du den Mut dazu. Gib dir den Mut für Versöhnung, für einen neuen Anfang. Amen.